Ich liebe Leute. Ich bin der Flö aus Nurach.
Und ich bin der Flo aus Wadring.
Und wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von Auf dem Ratscha in Pilsetal.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es freut uns wieder narrisch, dass ihr eingeschalten habt. Heute geht's wieder weiter mit einer neuen Folge Auf dem Ratscha in Pilsetal. Und heute hocken wir in Nurach rein bei einer ganz interessanten Persönlichkeit. Unser Ziel ist ja so ein bisschen die Lebensgeschichten für die Personen bei uns in Pilsetal ein bisschen vor den Vorhang zu holen. Und da haben wir uns auch heute eine total interessante Person ausgesucht, bei der was wir jetzt daheim hocken dürfen. Und zwar ist das die Ingrid Bleikner aus Nurach. Und ich glaube, die heutige Folge ist ganz besonders und ich glaube, da lassen wir die Ingrid selber erzählen, über was wir heute reden. Und vielleicht möchtest du noch mal kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer feststellen. Danke, dass wir heute da sein dürfen. Grüß dich, Ingrid.
Ich bin die Bleikner Ingrid und die Borden haben mich gebeten, sie haben irgendwo erfahren, dass ich einmal ein Nahtoderlebnis gehabt habe und sie haben mich einfach gebeten, ob ich nicht ein bisschen was darüber erzählen möchte.
Genau, Ingrid. Und über dieses Erlebnis möchten wir jetzt mit dir reden und da ist natürlich gleich die erste Frage. Nahtoderfahrung, Nahtoderlebnis, das hat jetzt irgendwie die allerwenigsten, Gott sei Dank, haben das mal erlebt. Wie ist jetzt aber zu deiner Nahtoderfahrung gekommen? Also was ist überhaupt passiert, dass du in die Situation gekommen bist?
Ich sage mal, ich vermute, es war ein Unfall. Ich habe damals einen Autounfall gehabt. Und
wann war das ganz kurz? Das ist ja schon relativ lange her.
1969, ja. Okay. Und ich habe mir den Unterarm gebrochen, also er war in der Mitte durchgebrochen und die Finger waren hinten am Ellbogen. Und im Krankenhaus, ich war damals in München draußen, habe in München gearbeitet, und im Krankenhaus in Dachau ist das gemacht worden, da haben die Ärzte dann entschieden, dass sie da Nägel durch die Knochen durch, durchs Knochenmark durchschirmen, damit sie die stabilisieren können, und haben dann heraus am Gelenk anfangen, das umgebogen, den Nagel, damit sie den nachher wieder auszuziehen können. Und dann ist mir eigentlich auf die blanke Haut ist dann der Gips draufgekommen. Und nach einigen Wochen, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wie lange das war, habe ich dann einfach fürchterliche Schmerzen gehabt. Und ich habe auch nicht mehr schlafen können. Und ich bin dann zum Hausarzt gegangen, eh in München draußen von meiner Hausfrau, der Hausarzt war das. Und der hat dann gesagt, Knochenbrüche dann gewesen sind zu wehleidig. Und ich habe noch nie vorher einen Bruch gehabt und habe gedacht, ja gut, vielleicht bin ich wirklich so wehleidig. Und habe versucht, das auszuhalten. Und das ist ja dann eigentlich so lang gegangen, bis mir dann irgendwann bewusstlos, hat mir meine Hausfrau dann aufgefunden und hat natürlich sofort veranlasst, dass ich ins Krankenhaus, da bin ich dann ins Rechts der Isar gekommen. Und die haben dann festgestellt, dass ich da Knochenmark und Beinhautentzündung in den Arm habe. Von dem Zusammenbrechen habe ich nichts mehr mitgekriegt. Ich war ja weg. Ich war die ganze Zeit eigentlich bewusstlos. Ich war schon im Krankenhaus angekommen und von dort gar nichts gesehen. Meine nächste Wahrnehmung ist gewesen, dass ich, als das, was ich damals unter I verstanden habe, dass das irgendwo hoch oben war und unten in einem Krankenhausbett ist der Körper gelegen, der bis dorthin der meine war. Aber ich habe schon in dem Moment, wie ich den Körper gesehen habe, keinen wirklichen Bezug mehr dazu gehabt. Das war einfach, ja, ich habe gewusst, das war einmal mein Körper, sage ich jetzt. Das war einfach so ein Wissen, das man nicht begründen kann. Ja. Und ich habe dann gesehen, da ist eine Krankenschwester, eine Innerin war das, die ist da gesessen und hat mir immer im Gesicht angeklopft und gerufen. Und das weiß ich nicht mehr, was sie eigentlich wirklich, hat sie meinen Namen gewusst oder das weiß ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall hat sie sich immer bemüht, mich da irgendwo zurückzuholen, weil das, was ich auch gesehen habe, war, dass die Augen immer so weggekippt sind. Und irgendwann, wenn sie lang nur geklatscht hat in mein Gesicht, dann habe ich die Augen wieder so aufgerissen oder der Körper hat die Augen aufgerissen. Und ich habe das alles von einer relativ großen Distanz, sage ich einmal, haarscharf gesehen. Wenn ich jetzt rede davon, sehe ich das alles wieder glasklar. Ich sehe das Waschbecken, was da neben dem Bett gestanden ist und das Spiegel. Und die ist auf dem Stuhl da gesessen. Es war noch ein anderes Bett in dem Zimmer. Da ist eine Frau drinnen gelegen, die hat auch einen Fußbrochen gehabt. Und das sehe ich noch haargenau. Und ich habe mir immer gedacht, das sollte mich in Ruhe lassen. Weil wenn die so umgeklopft hat in dem Gesicht, dann habe ich immer so das Gefühl gesagt, ich muss da jetzt zurück auf. Und das wollte ich aber eigentlich gar nicht. Okay. Weil ich habe da so ein gutes Gefühl gehabt, Und es war dann auch so, es ist so ein Sog nach Licht gekommen. Ich habe irgendwo ganz ein fantastisches Licht wahrgenommen. Also ich versuche immer wieder, die Worte zu finden, es lässt sich nicht beschreiben. Es war einfach Wärme da und Geborgenheit und das war Licht und da wollte ich hin. Und irgendwann bin ich dann auch dorthin gekommen und da war, das sehe ich auch noch heute her scharf, ein ganz neuer Pinzgauer Zaun. Und hinter dem Zaun ist mein Großvater gestanden, der gestorben ist, als er 6 Jahre alt war. Und es waren dann noch andere Leute da, denen er unglaublich vertraut war, unter anderem ein Nachbar aus meiner Kindheit, der auch in der Zeit irgendwann, was weiß ich, vielleicht war er 10 Jahre alt oder 12, wie der gestorben ist. Auch der ist da gewesen. Und alle, ich habe so eine Sehnsucht gehabt nach den Menschen da hinten drinnen. Und es ist so viel Liebe und so viel Vertrauen dahergekommen. Mhm. Und es war, mir fallen immer wieder die Worte. Ich habe eh schon in den ganzen Jahren, die jetzt vergangen ist, schon einigermaßen gelernt, das irgendwo ein bisschen auszudrücken. Aber wirklich kann man das gar nicht mit Worten ausdrücken.
Faszinierend.
Das war sehr bewegend.
Das glaube ich, ja.
Und diese Personen, wie du gesagt hast, dein Großvater, hast du die wirklich vor dir gesehen? Oder war das so, du hast gespürt, sie sind da? Oder wie war
die habe ich wirklich gesehen. Die habe ich wirklich gesehen. Ich habe auch eine wunderbare Landschaft gesehen. Ich habe Klänge gehört, die ich nie mehr wieder in meinem Leben gehört habe. Also sowas von ergreifend und schön. Es war einfach, ich habe später dann am Anfang, habe ich immer gesagt, es war einfach himmlisch. Und ich bin auf Wolke 7 geschwebt, weil ich damals überhaupt nicht gewusst, wie ich das ausdrücken soll.
Natürlich, ich glaube, für einen Außenstehenden total schwarz und vorstellen. Wie hast du das wahrgenommen, diese Landschaften, diese Klänge, hast du das so über diesem Krankenhausbett gesehen oder war da nochmal ein Szenenwechsel, dass du dann woanders warst?
Es war nichts anderes mehr da. Mhm. Es war nichts anderes mehr da. Es war dieser Zaun da und über den habe ich nicht drüber können. Mhm. Ich habe nicht geredet mit den Leuten da drüben oder sie auch nicht mit mir, aber da war so eine innere Verbindung da. Ich habe so gefühlt, wie liebevoll die mir gegenüber sind. Mhm. Und irgendwann habe ich dann auf einmal so dieses Gefühl gehabt, jetzt bin ich irgendwo so geschützt und geborgen und es wäre, wenn irgendwie ein gigantischer Engel oder ein Wesen um mich umgestanden war und hätte mich unter seine Fittiche genommen, um das überhaupt irgendwie beschreiben zu können.
Ja. Jetzt sagst du, das ist schwarz vom Ausdrücken, aber wenn du jetzt da zurückerinnerst, hast du das wirklich nur so im Kopf, wie du das damals gesehen hast? Oder tust du da auch oft schwer, an das zurückzudenken?
Nein, da tue ich mir nicht schwer.
Oder wieder?
Das ist immer wieder da.
Und dann, weiß man währenddessen, du hast das ja noch relativ lebhaft vor dir, weiß man währenddessen oder denkt man währenddessen darüber nach, dass das eigentlich jetzt nein. Das Ende ist? Oder?
Nein,
gar nicht.
Überhaupt nicht.
Das heißt, man weiß einfach nicht.
Ich war einfach nur in diesem... Das war einfach, mir fehlen die Worte, das zu erklären. Ich war in einem absoluten Ausnahmezustand, sage ich einmal, den man einfach mit, ich sage jetzt, weltliche Worte nicht wirklich ausdrücken kann.
Aber man denkt keine Sekunde drüber, das ist jetzt mal tot oder
nein,
so?
Nein, überhaupt nicht. Ja, tot war überhaupt nie ein Thema in dem Sinne.
Weil
das haben nur nachher die anderen erzählt.
Ja.
Aber ich habe mich glücklich gefühlt. Ich war so, ich habe, was mir dann während ich da in diesem Wesen geborgen war, sage ich jetzt einmal, da habe ich dann das Gefühl gehabt, alles zu wissen, alles zu verstehen. Das Ganze war so stimmig für mich.
Mhm.
Es hat auch gepasst, dass ich da stehe und nicht bei den anderen da drüben. Das war einfach absolut in Ordnung. Es war einfach nur Glückseligkeit. Ich kann es nicht anders beschreiben.
Kann man sich auch gar nicht zwischen als Außenstehender.
Und irgendwann habe ich dieses, wie soll ich sagen, dieses Gefühl vermittelt gekriegt. Es sind ja keine Gespräche nicht gefallen, aber es war einfach, sagen wir mal, eine telepathische Verbindung irgendwo da. Und irgendwo habe ich dann auf einmal das Gefühl gehabt, jetzt muss ich wieder da runter. Weil man dieses Wesen vermittelt hat, da wer es braucht.
Mhm.
Da wollte ich dich jetzt eh noch fragen, Ingrid, es ist so, du bist ja da mehr oder weniger zurückgekommen, wir hocken halt bei dir da, wahrhaftig, lebhaftig in Nurach.
Gott sei Dank.
Wie ist dieses Zurückkommen oder dieses wieder Aufwachen, wenn man dann im Krankenhausbett aufwacht und du bist wieder...
Naja,
spürt man das irgendwie? Oder?
Ich war glückselig.
Habe ich es noch wieder auf? Wenn ich
die Augen aufgemacht habe und diese Krankenschwester da gesehen habe, ich war so glücklich. Es war so schön, es war so ergreifend, es hat mein ganzes Wesen so, wie soll ich das mal sagen, alles was ich bin, das habe ich ja da mitgenommen in diesen Körper wieder mit rein.
Das heißt, du bist nicht aufgewacht und hast dir gedacht, jetzt bin ich wieder da, sondern es war einfach...
Es war einfach schön.
Aber du bist
und dann wollte ich gern das erzählen. Es war mir so ein Bedürfnis gewesen, das mit irgendjemandem so etwas Wunderbares, Fantastisches, Himmlisches, sage ich wieder einmal, einfach irgendwie mitzuteilen. Aber das war 1969 einfach nicht möglich, weil es haben mir alle sofort gesagt, du spinnst. Und die Ärzte haben gesagt, das sind die Fieberfantasien. Sie waren ja am Sterben quasi und sie waren ja tot krank. Das ist alles so sachlich erklärt worden. Mhm. Und mir ist Eintritt, im Grunde Eintritt worden, bei mir stimmt was nicht. Mhm. Und mit denen habe ich 20 Jahre gelebt.
Mhm. Und ja, die ersten Stunden, Tage danach, du hast gesagt, man möchte es die Leute verzeihen, hat man aber auch oft wieder zurückgedacht an den Moment dann, die ersten Tage. Denkt man da oft wirklich, ich war irgendwie, erstens, ich war fast tot eigentlich, oder ich war tot und auch an dieses
das
Erlebnis.
Das tot sein, das ist mir ja gar nicht bewusst gewesen.
Auch nicht im Nachhinein.
Auch nicht im Nachhinein. Das haben sie mir zwar erzählt und ich habe das zur Kenntnis genommen, aber das hat mich nicht erschüttert. Ich habe auch von dort weg, sage ich mal, Tod, ich habe vorher eigentlich schon hier Angst vor dem Tod gehabt. Ich war ja jung, da denke ich mir über die Sachen gar nicht so nach, obwohl ich auch schon davor einige Todesfälle erlebt habe und zu tun gehabt habe damit. Aber es hat mich nie so erschüttert, sage ich einmal, was willst du vielleicht andere Menschen? Gell, irgendwie habe ich schon, und von dort, es war für mich überhaupt von dort weg sowieso überhaupt nicht mehr ein Thema. Der Tod hat mich eher fasziniert. Mhm.
Und tut es auch immer noch?
Und tut es immer noch, weil das war dann irgendwo so dieser, nach 20 Jahren, sage ich einmal, habe ich dann von der Elisabeth Kübler-Ross ein Buch gelesen. Und das hat mir dann eigentlich erst den Weg gezeigt, es gibt ein paar andere Menschen. Und das war für mich so eine Erleichterung, endlich einmal, weil in diese 20 Jahre, wo ständig an mir eigentlich zweifelt, also mir das nicht mehr eingeredet worden ist, das nützt nicht ein. Mhm. Und ich habe aber genau gewusst, irgendein Teil in mir hat gewusst, das nützt immer nicht ein. Und das ist, war dann eine unglaubliche Erleichterung für mich. Und dann habe ich mich natürlich sehr verstärkt mit den ganzen Nahtoderfahrungen, alles, was an Literatur damals dann schon da war, einmal gelesen. Und ich habe dann auch, das war dann Mitte der 90er Jahre, ich habe dann noch einmal so ein Erlebnis gehabt. Okay. Aus vollkommen heiterem Himmel, da habe ich noch das Geschäft da drüben gehabt. Und aus vollkommen heiterem Himmel, ich bin da drinnen gestanden, ich habe keine Ahnung, ich vermute mal, es war ein Augenblick oder ein Bruchteil von einer Sekunde. Aber ich habe genau wieder dieses Gefühl gehabt, ich bin irgendwo oben, ist hier die ganze Welt unter mir und ich weiß, alles ist absolut in bester Ordnung. Ich wurscht, ob da Mord oder Totschlag ist oder was weiß ich, an Grausamkeiten, was da passiert. So wie es ist, ist absolut in Ordnung. Und das hat wieder so ein Friedensgefühl in mir ausgelöst. Einfach im Grunde bin ich damals dann eigentlich, wie ich nachher darüber nachgedacht habe, da bin ich dann zu dem Schluss gekommen, dass man als Menschen, sage ich einmal, einfach nach einem Drehbuch agierend. Mhm. Wir leben da, sind Darsteller von einer Rolle, die uns, sage ich mal, Gott gegeben hat. Ja, das ist also, ich habe ja mit Gott selber auch ein großes Problem einmal eine Zeit lang gehabt, weil ich einfach das Wort Gott schon gar nicht mehr hören habe können.
Auch nach deiner ersten?
Nach der ersten, ja. Weil mir das irgendwie, habe ich immer gesagt, allmächtige Energie. Ich habe einfach Gott nicht sagen können. Das hat sich Gott sei Dank seit 20 Jahren sehr stark gelegt, aber ich habe vermutlicherweise aus dem Grund aus der Kirche austreten müssen, um festzustellen, wie gläubig das ich eigentlich wirklich bin. Glaube, denke ich mir, ist auch etwas einfach, was man in jeder Religion haben kann oder auch ohne Religion haben kann. Und das war eine wichtige Erfahrung für mich.
Das heißt, die ersten 20 Jahre nach deiner ersten NATO-Erfahrung sozusagen, warst du eigentlich allein mit deinen Gedanken oft, bist oft als irgendwie verrückt dargestellt worden?
Ja, das ist auch bei mir daheim. Das ist nicht, aber ich nur gefasst und das gibt's nicht.
Ich wollte dich gerade, du hast ja schon gesagt, dass es in der Zeit noch nicht so einfach gewesen ist, über sowas zu reden, aber hast du das dann alles für dich selber gehalten oder vertraut man sich da schon wem an? Familie, Freunde?
Nein, es ist gleich gewesen, wer es war. Auch die Freunde, es hat einfach niemand geglaubt.
Ja.
Oder glauben können, sage ich einmal. Die wollen ja nicht boshaft oder so irgendwas. Aber für ihren Bewusstseinszustand, sage ich einmal, in der damaligen Zeit, hat das einfach keinen Platz nicht gehabt.
Und hat sich das mittlerweile geändert? Also gibt es mittlerweile Leute, mit denen du redest, die sagen, ja.
Das ich habe dann Anfang 2000 war das, habe ich dann in Wörde draußen einen Psychiater, Therapeut, Psychologe, alles Mögliche, der hat das Alpenländische Totenbuch geschrieben, ein Buch. Und der Engelbert, bei dem sind wir dann so alle 6 Wochen einmal zusammengekommen, den hat das Thema, der hat sich mit dem Thema schon beschäftigt gehabt. Und eine Freundin von mir hat mir dann gesagt, du, da kommen immer ein paar Leute hin zu ihm, die sich über den Tod einfach wirklich unterhalten möchten. Und so alle 6 Wochen ungefähr sind wir dann damals zusammengekommen. Ich war eigentlich die Einzige mit einem Nahtoderlebnis. Aber über den Engelbert habe ich dann auch noch 2 Personen kennengelernt. Es ist ja dann so ein Jungfilmer, haben wir einen Film gedreht, auch für Wiener Studenten über das Thema. Und da habe ich dann 2 andere Personen noch kennengelernt, die auch waren von Deutschland eine Frau dabei und ich glaube Österreicherin war das andere. Das ist auch schon wieder vor 20 Jahren her. Und das sind wieder unterschiedliche Sachen, sage ich einmal. Aber es war sehr interessant für mich, eben dieses zu wissen, mit mir stimmt schon alles.
Das ist, genau, und man ist auch nicht allein vielleicht. Gell?
Ja.
Ja, wie du gesagt hast, es ist dann auch Literatur entstanden über das Thema. Leute haben sich über das Gedanken gemacht, ihre Erfahrungen niedergeschrieben. Und wir haben uns ein bisschen informiert, viele Leute haben noch so eine NATO-Erfahrung auch erleben, total umgekrempelt, weil sie irgendwie ganz anders über das nachgedacht haben. Wie war das bei dir? Hast du dann auch gesagt, ich muss irgendwas verändern oder irgendwie, ja, wie war das bei dir?
Mit 23 Jahren habe ich nicht viel verändert. Erstens war ich dann, ich habe ja fast ein Jahr lang in München jedes Mal durch dann den Arm abgenommen bei den Ellbogen, weil das alles so entzündet war und so kaputt war da drinnen. Und mein Vater hat dann in Schwarzach in Bangau, der Primarius Verdine, der hat damals den Skifahrer, den Reinhold Pritscher, operiert, eben schon mit so neuen Sachen. Und mein Vater hat dann geschaut, dass ich da runterkomme. Und der hat mir dann einfach den Arm stillgelegt einmal, weil er hat einmal die Nägel ausgezogen und hat dann einfach den Arm stillgelegt, weil er gesagt hat, wir müssen schauen, dass wir dein Blutbild wieder in Ordnung bringen und dass wir dir einfach den ganzen Körper wieder stabilisieren. Er muss jetzt einfach mal stilllegen und dann habe ich fast ein Jahr da oben Oberarmgips gehabt. Und es hat ein paar Wochen einmal gewechselt worden, der Gips, und nachgeschaut worden. Und danach hat er mich dann operiert und hat mir eine Platte mit 8 Schrauben da rein gemacht, mit Titan. Das war damals ganz neu. Mhm. Vorher hat es das Titan noch nicht gegeben.
Man sieht eh noch die Narbe.
Da sieht man noch die Narbe und auch da sieht man noch klar, das, wo die Nägel drinnen waren. Okay. Und über hinten ist auch das. Und mein Onkel hat ein Hotel und einen Gasthof und Skischuh in Heiligenblut drüben gehabt und der hat dann schon wieder in einem Krankenhaus in Schwarzach war, unbedingt wollen, dass ich zu ihm umkomme in die Rezeption. Und habe ich dann auch gemacht, weil ich gesagt habe, ja, das ist jetzt das Naheliegendste. Und nochmal zurück nach München aussehe. Ich war da bei einem Physiker im Büro. Und ich habe gesagt, nein, okay, ich gehe nach Heiligenblut. Und war dann 7 Jahre in Heiligenblut-Enten. Und das ist gut verheilt, sage ich einmal, dann der Arm. Und ich habe schon, und das war halt aber, das Schwierige war einfach, mit diesem Erlebnis leben zu können und diese heute kann man sehr viel leichter mit Menschen über so Sachen reden, weil die haben vielleicht kein Nahtoderlebnis nicht gehabt, aber sie haben schon oft so dieses Berührtsein in sich irgendwo gespürt. Und das ist jetzt momentan einfach die Zeit dazu da. Mhm. Es ist ein Wandel für mich, mhm, in die Bewusstseine von den Menschen, habe ich das Gefühl, passiert unglaublich viel.
Man ist vielleicht auch offener für sowas, gell? Absolut. Schließt es nicht das von vornherein aus.
Genau, also das merkt man seit 20 Jahren oder 25 Jahren merkt man, dass da gewaltige Fortschritte passiert sind. Wer da manchmal ein bisschen, sage ich mal, auch in eine verkehrte Richtung dreht, aber das ist nicht. Ich habe gelernt in der Zeit, sage ich mal, die anderen so sein zu lassen, wie sie sind. Es ist ja jeder absolut in Ordnung, so wie er ist.
Ich wollte eh gerade fragen, weil das Ganze ist natürlich eine Thematik, das ist sehr, hat sehr, wie du schon gesagt hast, eine sehr religiöse Bedeutung, Leben nach dem Tod, und man kann es eigentlich heute auch in der Wissenschaft nicht wirklich erklären. Wie gehst du mit dem um?
Man hört ja immer wieder, ja, die Wissenschaft hat das nicht bewiesen. Der Engelbert ist ein Wörgler, er hat sich ja mit dem Thema wirklich auseinandergesetzt, auch vom wissenschaftlichen Standpunkt aus, und da war er dann auch ein Holländer, der Bim van Lommel, meine ich, hat er geheißen. Der hat das also wirklich, wenn der Mensch, da war, die haben das irgendwie dokumentiert, da war jemand hirntot, wo sie genau gewusst haben, und danach hat der ein Nahtoderlebnis erzählt, der ihnen genau gesagt hat, der gesehen hat, wie die Ärzte um sind, der ihnen genau beschrieben hat, was da angelaufen ist. Und wenn der hirntot war, weil früher hat sie immer gesagt, ja, im Gehirn schwitze ich das dann an. Und es gibt ja viele wissenschaftliche Begründungen, sehr sachliche, sage ich einmal. Aber das hat sie mittlerweile alles aufgelöst. Sie wissen momentan wirklich nicht genau. Also ich sage einmal für mich, ich weiß. Mhm. Das ist einfach was Göttliches. Das müssen wir mit in seinem menschlichen Verstand vielleicht gar nicht verstehen. Mhm. Es ist wichtig, wenn man es erfassen kann und einfach, ja, sein Leben entsprechend verändert.
Das ist vielleicht auch gerade das Schöne bei so Sachen, dass man es nicht versteht, oder?
Ja, sage ich auch, ja. Man muss das, also das habe ich auch gelernt. Am Anfang, wie er immer so an mir zweifelt worden ist, auch, wo ich so immer dieses Gefühl gehabt habe, mir stimmt vielleicht wirklich was nicht. Vielleicht bilde ich mir das ja echt nur ein. War schwierig. Okay. Und dort habe ich mir dann immer wieder gedacht, ja, das gibt's ja nicht, das könnte ja nicht so direkt da sein. Und da habe ich auch versucht, Bücher über das Ganze zu lesen und mich mit denen auseinandergesetzt. Aber mit dem Kopf, mit dem Verstand, kommt man auf keinen kleinen Zweig. Es geht nur da drinnen. Es ist wirklich nur ein Herz, sage ich mal, Bewusstsein, was man wahrscheinlich braucht, damit man es annehmen kann. Verstehen ist ja wieder, ich glaube, das muss man gar nicht verstehen.
Was mich interessieren hat, ist, was bedeutet jetzt die Nahtoderfahrung für dich und für deine Auffassung vom Leben nach dem Tod? Man fragt ja immer, oder man fragt auch vielleicht, glaubst du ans Leben nach dem Tod? Jetzt frage ich dich auch, glaubst du ans Leben nach dem Tod? Oder wie stellst du das jetzt vor?
Daran, dass es nach dem Tod eigentlich erst wirklich weitergeht. Ich glaube, dass wir dieses Leben auf der Erde eigentlich ein Irrläufer ist. Der sie aber, weil es alles göttlich ist, vielleicht sogar als Sonderkollektion entwickelt, dass man geistige Erfahrungen ja einfach mitnehmen daraus. Und im Grunde denke ich mir, weil es ja so oft um diese Erlösung und um die Sachen und so quasi, ja, auf der Erde sind wir so, führen wir so ein tragisches Leben und da müssen wir erlöst werden. Das sehe ich wieder anders. Ich glaube, im Grunde sind wir alle schon erlöst. Ich habe gerade, es sind so diese Dinge, die passieren, Fügungen ist vielleicht das richtige Wort. Du hast mich angerufen, ich fahre jeden Donnerstag nach Traunstein zu einer Akupunkteurin, also vorher war es ein Chines, der es gemacht hat, aber der hat sich ausgebildet, der ist leider verstorben. Und ich sitze da draußen im Wartezimmer und da steht eine Reihe Bücher oben und ich nehme ein Buch da außer. Ich muss euch das jetzt zeigen.
Bitte zeig es uns.
Die Ingrid geht gerade und holt ein Buch.
Heilung im Licht. Und dann habe ich da hinten gelesen, also es steht schon da, wie ich durch eine Nahtoderfahrung den Krebs besiegte und neu geboren wurde. Und hinten steht oben, sie erkannte, der Himmel ist kein Ort, sondern ein Zustand. Und der Satz, der war wieder so bewegend für mich. Genauso erlebe ich das nämlich.
Okay.
Es gibt für diese Dinge keinen bestimmten Ort, den machen wir in sich selber. Und ganz gleich, was eigentlich im Grunde auf der Welt wirklich passiert, wo wir immer glauben, das ist die Realität, trotzdem kann ich für mich glücklich sein. Natürlich reißt es mich auch hinter aus in dieses Geschehen, was da außerhalb passiert. Weil man manchmal einfach mit Sachen konfrontiert wird, wo man dann quasi schnell eine Lösung finden muss oder schnell irgendwas tun soll. Aber das Beste war auch in solchen Fällen immer einfach mehr auf das Göttliche beruhen und sagen, was würde Gott an meiner Stelle tun oder Jesus oder Mohammed oder Allah oder wie auch immer die alle
heißen.
Das ist ja gleich. Und, oder die höhere Macht oder die göttliche Intelligenz oder wie immer man das Ganze bezeichnet. Mhm. Und solange ich in diesem Fluss bin, passt eh alles. Annehmen, was ist. Mhm. Ist ein guter Satz.
Stimmt, ja. Ja, es ist natürlich sehr faszinierend, wie du über das reden kannst, weil, wie gesagt, wir zwei sind junge Leute, haben sowas nicht erlebt, aber jetzt sind, ja, du hast uns deine Narbe gesagt, du hast gelernt, mit dieser Narbe zu leben, du hast auch gelernt, mit deiner Nahtoderfahrung irgendwie umzugehen, obwohl es nicht am Anfang nicht einfach war in der Gesellschaft. Jetzt darf ich dich zum Schluss noch fragen, Ingrid, was möchtest du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, egal wie alt und was sie erlebt haben, vielleicht von deiner Lebenserfahrung jetzt noch mitgeben? Was darfst du denen gerne noch sagen, wie sollen sie vielleicht, oder über was sollen sie mal nachdenken?
Also im Grunde denke ich mir, ist es ganz wichtig, dass man das tut, was Freude macht. Was wirklich Freude macht. Nicht, weil ich gut verdiene oder weil was da die Leute sagen oder weil ich echt gut dastehe. Man sieht das ja jetzt so in den Medien, wie diese ganzen Influencer und was weiß ich was alles. Also da muss ich mir ein bisschen lächeln, wenn ich das so verfolge. Aber es ist ja jedem seine Sache. Es darf jeder das tun, was er gern tun möchte. Aber das Wichtigste ist einfach wirklich die Freude im Herzen dabei zu haben. Und aus dem Bauchgefühl aus zu sagen, ja, das stimmt, das mag ich tun, das macht mir Freude. Und dann meine ich halt mal so andere Einschneidungen oder Querschüsse oder wie immer man sowas bezeichnen möchte, leicht aus, weil die gehören da zum Leben. Und die Frage ist eigentlich nie, das ist fürchterlich oder schlimm oder entsetzlich. Die Frage ist immer nur, wie gehe ich um damit?
Weise Worte.
Ich habe noch die Freude im Herzen. Ich glaube, das sind total schöne Abschlussworte für unsere heutige Folge. Liebe Ingrid, wir sagen nochmal vielen Dank, dass wir heute vorbeikommen haben dürfen zu dir. Ich glaube, wir konnten jetzt noch Stunden weiterreden. Es ist total interessant zum Zuhören, wenn man das einmal verzeiht kriegt. Und vielen Dank für deine Ehrlichkeit und dass du gesagt hast, du redest halt mit uns über dein besonderes Lebensereignis. Danke dir für das. Und bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanke mir uns auch fürs Zuhören und wünsche euch alles Gute und wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Vierting.
Und alles Gute wünsche ich euch miteinander.